Wir haben eines deiner Lieblingsthemen, ja. Die Firma Via Transportation, das wird den aller wenigsten Leuten hier draußen was sagen. Die haben erneut zu einem IPO angesetzt.
Ja, also vor allen Dingen ist Via ein nordamerikanisches Thema, ne? Also es ist da entstanden, weil in Nordamerika, spezifisch in den USA, es wirklich schlechten Public Transit gibt. Das sind meistens Busse.
Ich habe immer das Gefühl, wenn man keine Ahnung vom Markt hat und keine Due Diligence macht, kann man viel besser investieren.
Und das ist deshalb so spannend, weil bei Cellforce der Grund für die Kündigung der Mitarbeiter genannt wird, dass sie es nicht hinbekommen haben, eigene Batterietechnologien so weit zu entwickeln und zu bringen, dass es irgendwie wettbewerbsfähig ist und den Ansprüchen von Porsche genügt.
Zauberhaften guten Morgen. Hier ist Mobility Mavericks, die Nummer 1 unter den Mobilitätspodcasts. Ich lache schon immer, weil ich sehe in deinen Augen, du wartest darauf, wie ich diesen Podcast starte. Aber heute kann mich nichts aus der Ruhe bringen. Es ist die 30. Folge, Michel. Ich sitze in meiner Küche. Ich habe noch Urlaub.
Ja.
Und ich darf mit dir reden.
Ach, guck mal.
Viel besser wird es heute nicht. Und heute Abend gehe ich ins Freiluftkino in Friedrichshain. Also insofern, und schaue Superman. Ich glaube, heute kann nichts mehr passieren.
Ich weiß noch nicht, was mehr strahlt. Die Sonne, die mir gerade ins Gesicht leuchtet, oder du. Ja, also das ist schon, ich freue mich erstmal, dass du noch Urlaub hast und weiß das sehr zu schätzen, dass du trotz deines Urlaubs hier mit mir morgens um 9 Uhr sitzt. Ja.
Ich mache das ja auch für dich. Das weiß man ja seit 29 Folgen. Ist ja nicht so, dass ich diesen Podcast brauche, sondern es ist ja eigentlich so, du wolltest unbedingt diesen Podcast machen mit mir. Und dann habe ich halt gesagt, gut.
Das ist mein Stimmungshoch jede Woche, weißt du ja. So, und von daher.
ich glaube, du sagst es nur einfach so. Nee. Ich fühle das jetzt ja gar nicht mehr.
Echt nicht? Wir müssen doch mal wieder kuscheln.
Wir waren
so lange nicht mehr gekuschelt.
Ja, das stimmt. Wie waren unsere Zuhörerzahlen letzte Woche? Soll ich von meinen Söhnen fragen?
Letzte Woche war gut. Der August ist ein bisschen ruhig. Viele Leute sind im Urlaub. Aber ich habe vor 2 Wochen mal gepostet, so was unsere Top 3 Episoden waren.
Ja.
Und da gab es echt nochmal so 30-40% Uptake in den Hörerzahlen. Ja, also billigstes Marketing, ja, scheint zu funktionieren. Aber vielleicht hat der Erik ja eine Idee.
Genau. Also mega gut, ja, wir müssen, der Erik sagt uns seit Wochen, wir müssen natürlich viel mehr posten und vielleicht auch Insta und so weiter machen. Plus, was auch offensichtlich funktioniert, ist Gäste insofern. Also den Alexei, den werden wir in jedem Fall nochmal dazu holen. Ich habe jetzt hier das Tab aufgemacht. Wir haben jetzt eine Produktionsplanung, die hast du ja angestoßen. Die habe ich heute Morgen um 8.45 Uhr zum ersten Mal dann jetzt mit Leben gefüllt. Ich werde mir jetzt heute mal 10, 15 Namen überlegen. Dann gucken, in welcher Woche wir die eintakten und mir dann überlegen, ob und wie wir die entweder in ein Studio bekommen oder ob die ein gutes Podcast-Mikrofon haben. Denn der Profi weiß, ja, der Max wird mit niemandem reden, der nur mit so Apple AirPods oder sowas telefoniert. Das ist unter unserer Qualitätswürde. Ja?
Dann ab nach Hamburg.
Das machen wir nicht mehr. Wir sind Profis jetzt in diesem Geschäft.
Nach 30 Episoden kann man das auch erwarten, oder? Dass da eine gewisse Lernkurve eingesetzt hat.
Wirst du auf diesen Podcast angesprochen?
Ich werde auf diesen Podcast angesprochen, ja. Du moderierst das ja immer sehr spitz an, ne? Die Nummer 1 in ja. Mobility. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie, sag ich mal, die Leute morgens aufstehen und sich denken, boah, krass, also ich muss jetzt erstmal die Zeitung aufschlagen und gucken, was in Mobility passiert ist. Aber die Leute, die sich täglich mit diesem Thema auseinandersetzen, die hören das schon ganz gerne. Weil ich glaube auch insgesamt so diese Auseinandersetzung und die Einordnung in den Gesamtkontext ist gar nicht schlecht. Also passt.
Ja, also die Nummer 1 auch sozusagen ist auch. Wir haben ja, das Schlimme ist ja, dass wir noch gar keine Abmahnung bekommen haben für diese Falschaussage. Das bedeutet, wir sind noch so irrelevant, dass die wirklich großen Podcaster draußen sich noch nicht ins Gehege gekommen fühlen. Das müssen wir natürlich.
Was ist ein großer Mobility-Podcast? Sag mal, mir fällt im deutschsprachigen Raum nicht unbedingt einer ein.
Im deutschsprachigen Raum Hat nicht, also Automotorsport hat doch einen, oder?
Ja, die machen aber wirklich so Auto-Review.
Und der Autopreneur, glaube ich, der ist von seinem Newsletter jetzt auch, macht er auch so einen kleinen Podcast-Chunk-Bit. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube schon. Und der müsste eigentlich allein, ich meine, wie viele Leute lesen den Newsletter? Das ist schon ein relativ großer Newsletter, hätte ich gesagt, dass er dann auch ein paar Hörer darüber zieht. Warte mal. Ich hatte ja mal initial, als wir lange überlegt haben, wie wir diesen Podcast nennen, bis du dann 3 Minuten vor Schluss sagst, nee, wir nennen einfach Mobility Mavericks, damit ist diese Diskussion rum und fertig aus und wir fangen an. Und seitdem ist auch jeder sehr happy damit. Ja. Hatte ich doch mal so eine Übersicht gemacht.
Das ist übrigens geil, ne? Wir haben im Nachhinein rausgefunden, dass Maverick ein Einzelgänger ist. Ja,
ja sozusagen. Okay, guck mal. Also der Autopreneur, der hat zumindest mal, also wir haben natürlich ein 5,0 Rating. Er hat nur ein 4,7.
Ja, guck mal, da geht's schon mal los.
Wenn der Philipp das jetzt hört, das ist natürlich mit dem Augenzwinkern gesagt. Aber er hat 126 Reviews. Wenn das ein Proxy ist für wie viele Leute den hören, wir haben glaube ich 26. Also er hat Faktor 5 sozusagen, schlägt er uns da. Und so würde ich mal mindestens auch sagen, dass das funktioniert. Ich habe den noch nicht so oft gehört. Einmal die Woche kommt er anscheinend raus. Und hat das, also macht da gute Cover.
Und lassen Sie nochmal einladen.
Immer nur 15 Minuten.
Wir laden ihn mal ein.
Oh mein Gott.
Den schreibe ich jetzt auf die Liste.
Pass auf.
Ich habe für nächste Woche, sage ich dir dann, aber mit einem McKinsey-Partner geschrieben, der würde auch gerne dazukommen, der sich genau auf diesen Bereich hier fokussiert. Das wäre auch, glaube ich, ganz spannend.
Das ist super spannend. So, dann, also okay, alles klar. Name. Boah, ich wird alles live gemacht hier. So.
Kann ich ja das erste Thema anmoderieren, was du vorbereitet hast, nämlich den Via IPO.
Boah, du kleiner Assi, dann nimmst du mal schön das, was ich erst. Also, wir haben eines deiner Lieblingsthemen, ja. Die Firma Via Transportation, das wird den aller wenigsten Leuten hier draußen was sagen. Hm. Die haben erneut zu einem IPO angesetzt. Jetzt muss man wissen, was macht Via Transportation? Also Via ist eine, also kommen wir gleich drauf. Also sie sagen, sind eine Softwarefirma. Wir gucken uns mal die Zahlen gleich an. Dann sehen wir, dass es leider so ein Gemischtwarenladen ist. Via, muss man sich vorstellen, die gehen zur Stadt Berlin. Also deren Kunden sind Gemeinden und Regionen und Städte. Und sagt denen, pass auf, dein öffentlicher Nahverkehr ist total ineffizient organisiert. Wir bieten dir eine cloudbasierte Softwarelösung an, mit denen du deine Strecke planen kannst, deinen Timetable, aber eben auch so Sachen wie On-Demand Ride, also quasi Busse On-Demand fahren lassen kannst oder die Route zumindest verändern kannst und dann eben die Leute an anderen Wegpunkten einsammeln kannst. Und damit hebst du die Effizienz, plus du wirst deinem öffentlichen Auftrag gerecht und kannst eben mehr besorgst dafür, dass viel mehr Leute dann Public Transport benutzen. Und die Case Studies aus den USA, gibt es so ein paar Städte, die das machen. Also Jersey nutzt die, in Arlington, in Texas werden die genutzt, Berlin nutzt die für ein sozusagen Seitenprojekt, also BVG Mover. Das ist sozusagen, das ist ein On-Demand-Thema dann, also keine fixe Route, kein Timetable, sondern du kannst dann On-Demand fahren lassen. Und die haben damit relativ viel Erfolg, zumindest an der Topline. Ja, also es ist meiner Ansicht nach ein schwieriger Markt, sowas zu verkaufen.
$200 Millionen Revenue in letztes Jahr, ne?
Im Halbjahr, ne? Also sozusagen, also 400 aufs Jahr gerechnet.
Ah, ja.
Jetzt, wenn man es so hochskaliert. Ja. Bei immer noch einem 40 Millionen Loss. Also sozusagen, die machen -20% Marge. So, das jetzt erstmal sozusagen, das ist deren Business. Und man muss den eine Sache zugutehalten. Die wurden, glaube ich, sofort für tot gesagt, weil das Businessmodell an sich ist enorm beratungs- und implementierungsheavy. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Also deren Gross-Profit, ja, darauf guckt man als Investor immer, der liegt so bei 40%. Das bedeutet, wenn die $100 Umsatz machen, haben die sozusagen Kosten für diesen Umsatz von 60. Eine normale Softwarefirma, eine richtig gute Softwarefirma, hat da maximal 20%. Mhm. Nämlich die einzigen Kosten, die du brauchst, sind letztlich so ein die Cloud-Kosten, also die Compute-Kosten, um diese Software sozusagen laufen zu lassen und vielleicht so ein bisschen so Cybersecurity, DevOps, also Leute, die dann dafür sorgen, dass die Plattform weiter funktioniert und alles andere, Sales und Marketing und sonst was, das kommt dann danach. Aber der Gross Profit, die Rohertragsmarge, die ist schon entscheidend dafür, wie profitabel ein Business überhaupt sein kann. Und wenn du da nur 40% hast, das ist blöd. Warum haben die nur 40%? Weil die eben wahnsinnig viel implementieren müssen. Also sozusagen jede Stadt ist ja anders und dann wollen die immer ihre Sonderlöckchen haben. Mhm. Und weil die eine Full-Service-Agentur sind. Also die sorgen schon auch dann dafür. Die helfen den Städten auch mit Manpower, die sie dann da reinsetzen, um das Tool so zu benutzen, sage ich jetzt mal ganz, ganz grob. Und mit einer 40% Gross-Profit-Marge bist du eben keine Softwarefirma. Und leider, leider, leider bist du dann eben auch bei einem Scale von 400 Millionen Umsatz aufs Jahr gerechnet. Immer noch mit mal mindestens 40, 50 Millionen, 20%, also 80 Millionen in der Kreide. Wenn das jetzt so linear hochgerechnet würde, ich glaube für letztes Jahr stehen die Zahlen in diesem Prospekt, lese ich jetzt aber nicht vor. Das ist natürlich irgendwie ein Thema. Also die sind von der Profitabilität aus meiner Sicht noch relativ weit weg. Hm. So. Aber brauchen Städte, also müssen unsere Städte modernisiert werden und digitalisiert werden, was das Transportmanagement angeht?
Ja.
Also da würden wir ja jetzt alle nicken. Ich sehe dich ja nicht. Du wirst ja nur von dem Heiligenschein angehen. Du bist ja so in der Sonne. Wahnsinn. Ja. Aber ich sehe dich nicken und mich sehe ich lachen. Also man würde das ja meinen, das könnte man gut gebrauchen.
Ja, also vor allen Dingen ist wie ein nordamerikanisches Thema, ne? Also es ist da entstanden, weil in Nordamerika, spezifisch in den USA, es wirklich schlechten Public Transit gibt. Das sind meistens Busse. Es gibt in den Großstädten hin und wieder mal eine Subway. Aber das ist relativ schmal aufgestellt, das Ganze. Denn der amerikanische Lifestyle ist natürlich, du brauchst ein Auto, weil die ganzen Städte Car-Cities sind und weitläufig sind und jeder, der sich irgendwie ein Auto leisten kann, fährt Auto und nur die ganz Armen fahren Public Transit. Das ist ja in Europa was ganz anderes. In Schweden ist das ein absoluter Luxus, weil erstens gut ausgebaut, in Stockholm zum Beispiel, und zweitens jeder, egal welches Einkommen du hast, in Schweden fährt Public Transit einfach, weil es viel effizienter ist, als selber mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Das sieht man auch bei Vias Earnings übrigens. Die machen knapp 95% ihres Umsatzes machen sie in Nordamerika. Den Rest machen sie in Europa. Und wenn wir uns zum Beispiel Deutschland jetzt mal nehmen und ganz spezifisch zum Beispiel Berlin, da ist es so, Berlin hat zum Beispiel Kosten von ungefähr 1,3 Milliarden Euro pro Jahr für BVG. Also das ist sozusagen das, was die BVG es kostet, um deren Busse, Bahn und Underground, wie heißt es hier, U-Bahn, U-Bahn. Genau, zu unterhalten. Sie machen ungefähr 700 Millionen Umsatz im Jahr über Ticketverkäufe, der Rest ist Zuschuss, also der Rest ist Steuern. Und das heißt, die Tickets werden mit knapp 50% subventioniert und das kannst du fast überall in Deutschland, quer durch jede Stadt, ob das die MVG in München ist oder die KVB in Köln oder wie sie alle heißen sind, das ist überall ungefähr dasselbe. Hinzu kommen noch die Fragmentierung in Deutschland. Jeder städtische Mobilitätsbetreiber macht eigentlich sein eigenes Ding. Das ist massiv redundant aufgebaut. Und da ist es Zeit für eine Konsolidierung. Das hat aber in meinen Augen nichts mit Software zu tun, sondern vor allen Dingen mit politischem Willen und organisatorischem Willen und mit der Konsolidierung von Aufgaben. So, und da sind wir in Europa nicht. Zurückkommend auf VIA. In Nordamerika macht das Sinn, weil sie quasi diesen Full-Service-Provider für Public Transit machen. Das heißt, dass du nicht nur Busse und Bahn fahren kannst, sondern dass du auch diese Last Mile machst. Also, dass du quasi dann auch die Voice und diese Scooter-Sharing, Bike-Sharing und so weiter da anbinden kannst. Und das ist eine sinnvolle Sache. So, das funktioniert da gut. Sie wollten 21, wollten sie ein IPO machen. Den haben sie dann aufgrund von Corona abgesagt und haben das jetzt verschoben auf dieses Jahr mit einer Bewertung von angeblich irgendwie so 3,5 Milliarden. Ich bin gespannt, ob das ein Thema...
Das ist sportlich bewertet, ne?
Ja, bei 200 Millionen
würde ich immer noch sagen,
oder? Verlust von 50 Mio, also weiß ich nicht.
Ja. Wachsen 30% knapp, ne? Also sozusagen das Wachstum ist okay, würde ich sagen. Aber sagen wir mal, auf Runrate auf dieses Jahr sind 400 Millionen Topline oder 420, 430. Und da wollen die immer noch also achtmal Umsatz für haben. Das finde ich sportlich, ehrlicherweise.
Also, ich meine, es ist
natürlich schon so, dass man sagen kann, dass diese Verträge, ne, wenn du einmal da drin bist, die sind natürlich mega sticky. Da wirst du nicht so schnell ersetzt, vor allen Dingen, weil diese Implementierung alles so unfassbar schmerzhaft ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie gut sind diese Verträge im Sinne von, du kannst dann auch nochmal an der Preisschraube drehen oder kannst irgendwie zusätzliche Services dann da reinverkaufen. Da habe ich große Zweifel, dass das mit so Public Budgets und so weiter geht.
Also,
weil das wäre ja eine Sache, wo man sagen könnte, hey, jedes Jahr können die, so Palantir, weißt du, jedes Jahr kannst du, die verkaufen auch an Government und die schaffen es irgendwie, jedes Jahr da deutlich, deutlich mehr rauszuziehen. Da habe ich bei VIA so meine Zweifel, dass das funktioniert.
Es gibt jetzt so ein deutsches Startup, mir fällt der Name gerade nicht ein, und zwar ist das von dem Laurin Harm, den Gründer von Sono Motors und dem, sind zwei, drei recht bekannte Leute aus der Szene. Einer hat auch den Coup mitentwickelt, war vorher bei BCG Digital Ventures unterwegs. Julian, fällt mir gerade nicht ein. So, auf jeden Fall die...
Allright. Allright.io.
Allright, genau. Und die machen quasi in meinen Augen so ein Pendant zu VIA in Deutschland. Was die schlussendlich machen, die bündeln das Deutschland-Ticket plus X. Also du sagst quasi, die Baseline ist, du kriegst das Deutschland-Ticket bei uns zum Normalpreis, vielleicht minimal diskontiert, einfacher zu kündigen, digital über die App. So, das ist sozusagen deren Verkaufsargument. Plus X heißt, die machen quasi City by City, machen die Verträge mit den regionalen so Last-Mile-Anbietern, wo sie dann sagen, okay, du kriegst 5 Fahrten, zum Beispiel Scooter-Sharing dazu oder du kriegst irgendwie Bike-Sharing ein paar Minuten dazu oder so. Also es ist kein All-in-Flat-Rate, aber die Basis ist das Deutschland-Ticket und das ist quasi deren Geschäftsmodell. Und die Idee ist, dass du quasi so ein All-in-One-Mobility-Ticket hast.
Genau, aber das vor allen Dingen aber auch dann, also wenn ich das richtig sehe, das Geld würde ja verdient werden, dass du sagst, hey, mein Finn-Auto-Abo und oder mein Leasing und also sozusagen alle deine Mobilitätssachen bündelst du in einer App. Und da machst du dann mit dem Deutschland-Ticket, glaube ich, da kannst du Volumen kriegen, aber keine Marge, ne? Also du kriegst so, ich weiß nicht, was der Standard-Discount ist, den du kriegst, wenn du da Wholesaler bist vom Deutschland-Ticket.
Ja, gar nicht. Das ist ja das Bekloppte in Deutschland. Das haben wir auch probiert 2015, genau. 2016, dass wir gesagt haben, sind bei BVG, pass mal auf, lasst uns doch bitte über unsere App, wir hatten diese Mobilitäts-App, eure Tickets verkaufen oder auch die Monatsabos und so weiter, weil da waren die noch nicht so weit, da war das noch nicht digital. Das machen die aber nicht, die dürfen das gar nicht, weil, wie gesagt, 50% subventioniert durch Steuergelder, da darfst du keine Provision an Dritte geben. Das heißt, die dürfen quasi mit Steuergeldern keine Verkaufsprovision zahlen. Das heißt, da musstest du damals noch bei Tegel, ich weiß nicht, ob du daran erinnerst, dir noch Papiertickets ziehen, um dann das Ding zu fahren, wenn du als Nicht-Berliner da hingekommen bist.
Ich komme aus Hürth bei Köln. Ich habe natürlich noch nie ein Ticket bezahlt. Ich fahre immer schwarz. Das ist mein Default. Ich weiß gar nicht, dass es das gibt.
Ja, du bist du bist halt eiskalt. Ja, ich mache mir da immer in die Hose. Ja. Und von daher
immer ein Jahresticket.
Ja. Und von daher kriegst du halt da keine Provision drauf. Und das hat sich auch nicht geändert. So, das heißt, das ist reines Volumengeschäft und dann alles andere ist Marketing zu Brot. Ja, da hast du wahrscheinlich dann irgendwelche Vermittlungsprovisionen für Neukunden oder Bestandskunden, die Fahrten machen oder sich neu anmelden, aber alles andere ist da nicht mit rein. Also das Geschäftsmodell selber, wenn es nicht von den Verkehrsbetrieben selber gesteuert wird, ist echt schwierig zu knacken für Externe. In den USA geht das, in Europa ist alles Zuschussgeschäft, ist künstlich von der Politik künstlich gehalten, einfach damit, und das macht auch Sinn, öffentlicher Nahverkehr allen Menschen zugänglich und bezahlbar ist. Ne?
Ja. So, also, ne, man soll immer klare Kaufempfehlungen abgeben bei Aktien und solchen Themen in solchen Podcasts. Nein, natürlich nicht, keine Kaufempfehlung, aber also ich persönlich würde das nicht zeichnen aus genannten Gründen.
Da sind aber ein paar smarte Leute mit bei, ne? Also so 83 North zum Beispiel als genau. Einer der größten VCs in Nordamerika, dann hier die Agnelli-Familie, dem gehört schon einiges, unter anderem Anteile bei FCA, damals und auch jetzt Stellantis. Dann gehört den Eni, diese Tankstellenkette komplett in Italien. Also die haben einen Wettbewerber von uns damals gekauft, auf so eine Aggregations-App. Die haben schon Ahnung von Mobilität. Deswegen frage ich mich, was die sehen, was ich oder wir nicht sehen in dem VIA-Modell. Das kann einfach nur die Runrate und die langfristigen Government Contracts sein. 90% des Umsatzes kommt aus dem Bereich.
Das muss so sein, ne? Ja. Das muss so sein. Also sozusagen, da muss die These sein, das muss korrigiert werden. I do not know. Also, aber dann, ich meine, wann sind die denn dann profitabel? Also sozusagen, ja, die arbeiten sich jetzt Stück für Stück vor, aber der muss ja mal irgendwie bei 1,2, 1,5 Milliarden Umsatz liegen, dass du sagst, du fängst an, in die Profitabilität zu rutschen. Und wie profitabel kann es dann in Summe sein mit einer 40% Grossmarge? Also selbst wenn man dann sagt, jetzt haben wir es geschafft, wir haben sozusagen haben eine schwarze Zahl da stehen, ist doch gnadenlos. Da sagen noch Investoren, okay, aber ich will doch gerne eine 25% EBIT-Marge dann letztlich langfristig haben oder noch mehr. Das kann ich jetzt in dem Modell, das die fahren, nicht sehen. Weil einfach die Produktionskosten so hoch sind. Du brauchst, also jetzt kann man sagen, diese ganzen Leute, diese ganze Implementierung und diese ganzen Menschen, die jetzt gerade das sozusagen bedienen, das kannst du alles mit AI und Agents machen, going forward. Mhm. Let's see. Also ich, wenn ich, und nochmal, das ist doch das Interessante beim Investieren. Es dauert halt sehr lange, um rauszufinden, wer wirklich, wie man so schön sagt, ein Alpha hat. Also wer wirklich tatsächlich systematisch besser investiert als zum Beispiel der Gesamtmarkt oder jetzt im Venture-Bereich als andere Venture-Investoren. Das ist oft nicht zu sehen. Und die Leute, die wirklich gut sind, also die jetzt auch gerade Erfolge haben und sonst was, die sagen, hey, pass auf, ja, die Firma wird jetzt total gehypt. Ich sehe mein Geld erst, wenn es wirklich ein 10 Milliarden IPO wird. Und da müssen wir nochmal gucken, ne, ob du von 3 Milliarden auf 10 Milliarden das nochmal hinbekommst mit der Bewertung, ob der Markt so bleibt, wie er gerade ist und so weiter. Die sind dann schon, die wissen schon, warum sie das sagen, weil sie sagen, hey, du, das geht mal hoch und das kann aber auch dann leider sehr schnell obsolet werden, die Lösung, oder zumindest in schweres Wasser kommen. Ich finde das spannend, aber ja, 83 North ist definitiv ein Ausrufezeichen. Agnelli-Familie kenne ich nicht, wenn du das sagst, die wissen, was sie machen, glaube ich dir das. Aber hey, you never know, ja, warum Leute da investieren, wie die Dynamik ist von so einer Runde, wer wen angesprochen hat. Da spielen so viele Sachen rein, die nicht in dem Excel-Sheet stehen. I don't know. Aber erstmal muss ich sagen, die waren wirklich totgesagt und haben sich da, haben gutes Fundraising betrieben, also hatten genug Geld noch, um da weiter zu operieren und schließen weiter Verträge ab. Da gebührt ihnen jetzt erstmal Respekt dafür. Und der CEO, nicht doof, wenn ich das hier gerade durchlese, der behält auch die Majority of Voting Rights. Also der macht so einen Mark Zuckerberg-Move. Also der verkauft zwar Shares, aber das sind andere Share-Class. Und die haben dann keine Voting Rights und so weiter. Also so, man würde, glaube ich, Vorzugsaktien in Deutschland dazu sagen. Ja. Also auch sozusagen von der Struktur jetzt nicht total, also muss man jetzt dem Typen sehr, 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 sehr vertrauen, dass der genau weiß, wie das, wie er das in die Profitabilität bringt. Ich würde es nicht machen, aber ich zolle den Respekt, dass sie bis hierhin gekommen sind. Ja. Hättest du mir das vor 3 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, die sind auf jeden Fall tot. Mausetot. Kein Schritt gehen die mehr. Insofern, bis hierhin war 83 North schlau.
Ja, genau. Also dann ist sozusagen die Empfehlung, macht einfach genau das Gegenteil von dem, was wir empfehlen würden.
Und, nee, bei dir sollte man immer machen.
Ja, weiß ich nicht.
Oh, es gibt ja wirklich, also mein Antiportfolio, was Mobility und Logistik angeht, ist wirklich. Also,
ja, Logistik, also wenn man aus dem Bereich kommt, dann ist man immer kritischer, ne? Als wenn man keine Ahnung hat.
Ja, gut, aber offensichtlich habe ich auch keine Ahnung. Also sozusagen, Sender-Pre-Seed, Photo-Pre-Seed, was war denn noch? Ich hatte so viele Sachen auf dem Tisch und wurde auch gefragt. Und so, ey, das wäre cool, das ist ja so ein Hintergrund und so.
Alle Startups, an denen ich beteiligt war, die was in Logistik oder Food gemacht haben, ne? Und denen ich dachte, alter krass, jetzt hast du es richtig durchdrungen, ne? Alle pleite.
Ja, also bei Sender ist, glaube ich, ein Winner. Foto hat es schwer. Gab noch irgendwie ein, zwei andere. Mir fallen die scheißen Namen nicht ein. Aber also, alles mal irgendwie gesehen. Über SBN20 damals oder persönlich. Ja. Und ja, nicht gemacht, weil ja, kann nicht gehen. Das und das und das. Ich nenne es immer The Curse of Knowing. Ja, ich glaube, wenn du dir selber mal operativ die Finger verbrannt hast in dem Markt, dann siehst du natürlich, bist du wie ein Kind, das mal auf die Herdplatte gefasst hat, und so darf man als Investor aber nicht agieren. Das ist natürlich, weil du hast da ganz viele Sachen, baust du mit ein in deine These, die gar nichts mit der Firma vielleicht zu tun haben oder so. Ja, da musst du schon, einfach nur weil du glaubst, das ist schwer, das heißt erstmal nichts, du musst viel nüchterner den Markt angucken und die Dynamik und sagen, hey, kühne Nagel vor 10 Jahren ist offensichtlich nicht heute. Oder 15 Jahren. Das heißt, dein Wissen ist auch irgendwie outdated. ist irgendwie schwierig. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man keine Ahnung vom Markt hat und keine Due Diligence macht, kann man viel besser investieren. Das ist irgendwie viel, viel einfacher.
Ich glaube, das ist auch ein neuer Trend im Markt, ne? dass du sagst, Top-Manager sollten mehr auf ihr Bauchgefühl hören. Die gehen dann zu irgendwelchen Retreats und lassen sich da, setzen sich mit sich selbst in der Natur auseinander, um wieder.
Und Ayahuasca.
Ja, genau. Um wieder weniger auf die Zahlen und die Marktrealitäten zu hören, als auf ihr Bauchgefühl, ja. Vielleicht solltest du damit anfangen.
Wie machst du das? Du hast jetzt eine Stunde Zeit. Am Ende, was gibt den Ausschlag?
Ob ich Bock habe, mit dem Gründer zusammenzuarbeiten oder nicht.
Interessant, ne? Ja,
also ganz ehrlich.
Angel ist dasselbe.
Ja, also ich, keine Ahnung, das sind ja auch nie Riesentickets, ne? Das ist ja immer irgendwie was Kleineres und dann du kannst natürlich die ganz heißen Sachen, da kommst du als Business Angel eh nur selten dran. Es sei denn, du hast irgendwie da zufälligerweise kennst jemanden, der dir noch einen Gefallen schuldet oder du kennst den Gründer oder so. Die meisten Sachen sind wirklich reine Bauchentscheidungen, ob du die Gründerin oder den Gründer, ob ihr da miteinander klarkommt. Denn vor allem am Anfang musst du ja ein bisschen unterstützen, ja, was Netzwerk und so weiter angeht und übers Geld hinaus. Und dann hast du als Business Angel, wirst du meistens gepoolt und hast dann eh nichts mehr zu melden, dann ist auch egal, ja.
Das stimmt. Also muss immer auf den Pool gucken. Also das würde ich schon machen. Also dass ich weiß, mit wem, also deswegen war so SBN 20 ist echt Gold wert gewesen als Angel-Gruppe, weil du dann bist zwar gepoolt, aber du sind alles Leute, denen du vertraust.
Macht ihr das noch eigentlich?
Ich nicht mehr. Ich könnte theoretisch, wenn es nicht Mobilität ist, aber dann muss ich, glaube ich, ein kyrillisch geschriebenes Fax irgendwo nach Island schicken und dann wird das genehmigt. Also es ist nicht so einfach, ich muss das dann genehmigen lassen und so weiter. Plus, ich muss ja in meinen eigenen Fonds mit investieren. Und das ist, das Geld sozusagen, in Anführungsstrichen, Spielgeld, geht jetzt in einen eigenen Fonds und nicht mehr in Startups.
Okay, aber nee, SB21 gibt es noch oder machen die noch was?
Absolut, ja. Absolut. Heiß wie Frittenfett.
Ja.
Ja. Ja,
weil der Robby, der ist auch also, nach Bonn gezogen, oder so, ne?
Der Robby ist nach Bonn gezogen und es ist umtriebig überall.
Ja, cool.
Also dann kann man so ein bisschen verfolgen, was der alles macht.
Und zwei drei Jungs machen ein neues Thema, ne? Hast du mir geschickt? Olli Roskopf und Co.
Genau, der Olli Roskopf und der Lukas Brosseda und der Johannes Kreibum, der Bruder von Philipp Kreibum. Die machen ein neues Thema. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das public ist, aber es ist sozusagen im Live-Sport-Bereich. Im Freizeit-Live-Sport-Bereich. Ja, sozusagen zu sagen, es gibt eine Menge gute Angebote, oder Sport-Hobby-Bereich. Es gibt eine Menge gute Angebote, die lokal total erfolgreich sind. Mhm. Also sozusagen im Bergmann-Kiez, die, keine Ahnung, Ballettschule. Und das kann man aber sozusagen, könnte man professionalisieren, wenn man die richtigen Trainer hat und könnte man das ein bisschen ausweiten und mit Marketing besser machen. Das ist jetzt mal eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr und ich weiß auch nicht, ob es public ist. Deswegen bin ich jetzt ganz still. Ich weiß, dass sie aber schon mindestens ein halbes Jahr dran sind und noch mehr. Also insofern hoffentlich nicht, dass das noch so hasch ist.
Da gibt es ja noch einen neuen Sporttrend. Würdest du da investieren in dieses Tennis-Derivat? Wie heißt das nochmal? Da diese Paddle-Tennis oder...
Paddle oder, also sozusagen, was? Es gibt ja zwei. Es gibt dieses Paddle und es gibt dieses, wie heißt denn das andere? Warte mal. Paddle ist das sozusagen, okay, da hat man so einen Schläger. Wie heißt das mit den Wänden?
Squash.
Pickleball. So, Squash. So, wie heißt das mit den Wänden? Basketball. Ja, richtig.
Welche Sportart hat nochmal ein Dach? Weißt du?
So, Paddle versus Pickleball. So, also ich weiß es nicht. Also,
ich meine es aber Paddle. So, also, Paddle wird gerade so krass gehypt. Ich sehe da jeden Tag ich habe jetzt echt schon ein paar Decks gesehen.
Also Paddle ist das mit dem...
Ich war letztens in Barcelona und da war so am besten Platz, den man sich irgendwie vorstellen kann, direkt neben der Kathedrale von Barcelona, auf dem Berg, wurde einfach, ich glaube, 13 oder 14 Plätze von diesem Paddle-Tennis aus dem Boden gestampft. Ja, und die Plätze waren echt voll. Also die waren so irgendwie mittags um 13 Uhr bin ich da vorbeigelaufen, zufälligerweise, waren diese 13, 14 Plätze waren komplett ausgebucht. Und die Leute hatten echt Spaß, ja, anscheinend.
Also, es kommt offensichtlich aus Spanien, wenn ich es richtig sehe.
Ja.
Die haben das da erfunden, nicht die Schweizer in dem Fall. Genau, du hast also so einen Mini-Tennisplatz mit so Glaswänden um dich rum und hast einen kleinen Schläger und ist so eine Mischung aus Tischtennis, Tennis und Squash. Ja, ja. So kommt es mir
Beachball.
Vor.
Beachball. Kennst du noch diese Holzschläger, die du am Strand hast? So
klack,
ist das.
Klack, 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 klack. Wo du sozusagen immer gehofft hast, dass das Kind den nächsten Ball nicht trifft.
Ja, oder dass es nicht ins Auge
oder
kriegt.
Dass es sehr windig ist. Oder dass es sehr windig ist, dass dieser Ball immer ins Wasser fliegt und du sagst, jetzt möchte ich Ruhe haben. Also, ich habe Paddle gespielt. Ein guter Kollege von mir, der Sören, hat seinen Abschied gefeiert, und weil er sehr sportlich ist. War mal auf dem Weg zum Profifußballer auch und so weiter. Der hat dann mit uns Paddle gespielt. Ich muss sagen, mir hat das wirklich überhaupt gar nichts gegeben. Also ja. Ich kann jetzt, also sozusagen, ich bin passabler Tischtennisspieler, aber kann nicht Tennis spielen. Ja. Ich fand das jetzt, also mir hat das wirklich gar nichts gegeben. Ich habe auch nicht geschwitzt. Wie gesagt, das kann alles an mir liegen. Mhm. Nebendran, also ich fand auch schwierig sozusagen, mit wem ich da auf dem Paddleplatz stand. Also meine Teams, mega gut, aber in den Nachbarzellen, also externe, da war halt so eine Gruppe, ich muss es leider sagen, also auf 100 Meter gegen den Wind hat man die Patagonia-Weste gerochen, obwohl sie keine anhatten. Das war so
Tech Bro oder was?
Exakt, es war so eine Tech-Bro-Gruppe. Und daneben muss man halt leider auch dazu sagen, die war einfach, ich weiß nicht, ob die noch alle Siegelringe anhatten, aber das war in Berlin-Mitte und es war schon einfach Philipp Justus und Anne-Sophie. Und also sozusagen, ja, die waren auch keine Berliner. Die haben 100% waren die auf Schloss Salem und kommen aus München.
Ja, okay.
100.000, ich wette, mein letztes Hemd, dass das so war. Und es hat nur gefehlt, dass da ein Butler mit dabei stand, der Prosecco gereicht hat. Jetzt bin ich sehr, sehr böse. Aber es war, wer mich kennt, weiß, dass ich, also sozusagen, habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, mich da mal zuzustellen und mit denen zu reden. Ja. Aber es war, ich fand das auch irgendwie schwierig. Und die Geräusche, die gemacht haben. Kennst du noch Monika Seles?
Ja, klar.
Ja, so. Die haben dann immer so gestöhnt dabei und immer so. Und ich habe mir gedacht, was machen denn die mit diesem Ball? Und also, ich stelle mein Licht immer unter den Scheffel, aber in dem Fall muss ich sagen, alle von, also.
Auf Monika Seles habe ich gerne geguckt, muss ich sagen. Also,
absolut. Ja,
die hat gut gespielt.
Unfassbar gute Tennisspielerin. Aber auf jeden Fall war eine Lautstärke auf diesem Court und auch der Trash-Talk, den die da gemacht haben, der war aber so mit so angezogener Handbremse. Also da wurde nicht das F-Wort oder so gesagt, sondern es war so, du Stümper.
Hat er auch gesagt,
Doofkopf.
Mich düngt, du hast das noch nie gespielt, so nach
mich deucht. Mich deucht.
Wir waren vor einem Monat, 4 Wochen, war ich mit einer Familie in Überlingen und da war Jahrgangs- oder Jahrestreffen von den Salem-Leuten. Salem ist ungefähr 10 Kilometer entfernt von Überlingen, ist das Internat. Ja. Und ganz Überlingen war voll mit Menschen zwischen, ich würde sagen, 20 und 30, die wirklich komplett dressed waren. Also es war irgendwie nachmittags 14 Uhr, 33 Grad und die Leute sind da rumgelaufen in Nachtroben, also wirklich komplett Dinner- und Gala-Klamotten an, Anzüge, Kleider und so weiter. Das war schon, hat schon sehr herausgestochen, muss ich sagen.
Was ja witzig ist, wusstest du, dass dieses Treffen, dass das jetzt verfilmt wurde? Es gibt eine Netflix-Serie darüber, die heißt Wednesday.
Die tanzen wahrscheinlich auch so, ne? Das wäre geil, wenn du da den, wenn du da hier die Adams Family rumlaufst.
Da habe ich jetzt eine Minute drauf gewartet. Naja.
Ja, ich glaube, ich habe da auch eine abgehackte Hand irgendwo auf dem Boden rumlaufen sehen.
Das ist so. Ja, also. Ich habe die natürlich nicht gesehen, aber ich kenne das. Und man,
aber so stelle ich, so stell ich mir auch die WHU-Treffen vor, so ein bisschen. Unbekannterweise.
Überhaupt nicht.
Ne? Ist das nicht so?
Quatsch. Oh, ich war
das andere Ende des Spektrums. Mit Bierhelm und.
Ganz lieb. Naja, ich glaube, man würde, uns wurde schon nachgesagt, dass wir uns da hier und da erkannt haben. Aber ich war am Wochenende, ich habe in Freiburg habe ich Zwischenstationen gemacht. Ich habe ja clever Urlaub gemacht. Ich habe mich einfach überall selber eingeladen mit meinen Kindern. Und dann haben die Leute Aktivitäten mit meinen Kindern unternommen und haben auch gegrillt und so. Es war wirklich, das kann ich nur jedem empfehlen, das ist der billigste Urlaub, den du machen kannst. Dich bei fremden Leuten oder bei Leuten einladen, sagst, wir haben uns lange nicht gesehen. Nein, es war wirklich, wirklich schön. Mhm. Ich war in Freiburg bei meiner super guten Freundin Bille.
Der neue Lieblingsort.
Und absoluter Lieblingsort. Ich liebe Freiburg ab jetzt. Auf jeden Fall und deren Mann. Mhm. Und dann fragte sie ihn sozusagen, nachdem ich das schon 2 Tage war, sagte so,
wie lange bleibst du eigentlich?
Nee, das war witzig. Nee, wir sind ordentlich gegangen. Meine Kinder wären noch geblieben. Meine Kinder meinten so, ist doch total super, wir bleiben jetzt hier. Sag ich, ey, pass auf, wir haben jetzt 2 Nächte, die haben auch 2 kleine Kinder, so, wir müssen jetzt mal weiter, ne, und so weiter. Auf jeden Fall, an welcher Uni hat der Schrez auf gar keinen Fall studiert? Und dann guckt er so, sagt er, ja, auf der WU. Sag ich so, wieso? Sagt er, ja, guck dich mal an, du bist voll tätowiert, guck mal, wie du redest, das kann nicht sein. Also es gibt schon einen Stereotyp, glaube ich, und ich glaube, das erfüllen natürlich
erfüllt, auch der eine. Ist das erfüllt? Oder?
Ja, weil nicht so Schloss Saale.
Ich versuche gerade, ne? So einen Stereotypen so rauszuarbeiten, weil ich glaube, der ist schon so irgendwie so Polo-Shirt, hellblau, plus Kaki-Hose.
Das ist eher die Apps. Es ist schon, glaube ich, ja, ach, das weiß man, von innen raus kann ich das jetzt nicht sagen. Plus es klänge ja auch immer irgendwie seltsam. Ich bin ja dann auch, ich passe ja schon auch dann ins Raster in vielerlei Hinsicht. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig gut aussehend. Mhm. Unfassbar erfolgreich.
Eloquent.
Ja. Bescheiden. Ja. Verstehst du?
Ja.
Nee, also es gibt, man würde uns schon erkennen. Meine Schwester sagt immer, wer Ula erkennt sie auf 100 Meter gegen den Wind. Aber eben nicht so dieses Poloshirt-Segelschuh-mäßige. Das ist ja eher die Apps und Salem. Mhm. Sondern das ist so ein aber man sieht trotzdem aus wie ein Tech-Bro. Ich glaube, das kann man so grob zusammenfassen. Man sieht schon so ein bisschen aus wie ein Tech-Bro. Und sind ja auch viele bei McKinsey und sonst was. Und die McKinseys, da kennst du ja auch alle. Also das Venn-Diagramm WAU und McKinsey, das überlappt vielleicht dann schon ein bisschen hier und da. Man erkennt uns schon. Und ist einfach in der Gruppe, muss man dazu sagen, ne, zumindest meine Jahrgänge, wir waren 70, 75 Leute im Jahrgang und wir hatten 10% Frauenanteil oder 15. Das hat sich total geändert, was gut ist. Aber das ist ein weiteres gutes Indiz, dass ein Jahrgangstreffen von Verula ist, wenn du einfach sehr viele Dudes dort siehst. Wie gesagt, jetzt nicht mehr. Mhm. Also in 10 Jahren sehen die Treffen anders aus, aber jetzt glaube ich, in meinem Jahrgang war es schon auch so.
Da frage ich mich manchmal, also das Studium selber so nach der Schule, ne? Also quasi klassisch Bachelor, Master, macht total Sinn, weil da bondest du halt total mit deinen Jahrgangs Bros and Sisters, ja? Ja. Diese Executive MBAs, ne? Da frage ich mich immer, wofür braucht man die? Ja, weil erstens kommst du nicht so eng zusammen mit den Leuten, ja? Also du bist älter, du hast nicht, also bist wahrscheinlich nicht mehr so offen, dich mit neuen unbekannten Menschen zu connecten, ja? Also sozusagen dieses Bonding-Element ist sozusagen in den Executive MBAs ist raus. Und dann das Inhaltliche, finde ich, ist einfach nicht besonders spannend. Der einzige Grund, warum man Executive MBA in Harvard macht, ist, damit man es auf dem Leben draufstehen hat, oder?
Also, wir kommen ja jetzt in das Alter, mein Lieber, wo man sowas nochmal andenken könnte. Ja, genau. Also, ich glaube...
Würdest du das machen? Wenn man sich nochmal umorientieren möchte.
Glaube,
also wenn ich Naturwissenschaften studiert habe und sage, pass mal auf, ich möchte jetzt in einem Konzern nochmal irgendwie... geht, dann mache ich ein Executive MBA Teilzeit normalerweise, ne? Bin dann irgendwie einen Monat im Sommersemester in den USA und den Rest der Zeit mache ich das nebenbei abends so und hab dann.
Das ist genau der Punkt. Also sozusagen, wenn du nicht BWL studiert hast, dann ist das, glaube ich, kriegst du von vielen Bereichen der BWL nochmal ziemlich, auf ziemlich gute Art und Weise, also didaktisch an dein Alter und Karrierestand angepasst, eine Menge Wissen mit. Und auch ehrlicherweise, was immer alle Leute dort sagen, also ich kann jetzt nur über den WU Executive MBA zusammen mit der Kellogg sprechen, Best Western nenne ich es immer, nee, wie heißt sie denn? Best Western ist ein Hotel, scheiße.
Oder auch nicht besonders hochwertig, ne? Also,
naja, oh, du.
Ich habe zu Corona ein paar Mal Fall, in Best Western Fall, übernachtet. Das aber, ja, egal.
Bist du rausgeflogen zu Hause. Okay. So, ich glaube, dass du mit sehr guten Leuten dann tatsächlich nochmal so Case Studies machst und wirklich was über BWL lernst. Ich würde das auf keinen Fall machen, weil da, also ich habe jetzt nicht das allerbeste Diplom da gemacht an der WU, aber auch wirklich kein schlechtes. Ich denke über Accounting und diese ganzen Sachen, die man halt eben und Marketing und was du auch immer dann dort lernst, da hast du das meiste schon mitbekommen. Ich finde eigentlich wenn man die Zeit hat, mal so ein paar Kurse nochmal belegen und gucken, wo der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, ist bestimmt total interessant. Dafür würde ich aber kein Executive MBA mehr machen. Ich glaube, als BWLer macht das wenig Sinn. Dann bleibt noch das Netzwerk übrig. Da muss ich sagen, ist die einzige Variante wäre, dass man sagt, man möchte in Nordamerika oder in Asien eine Karriere starten und will dort ein Netzwerk aufbauen. Ich glaube, dann ist das relevant in Europa. Durch meine Arbeitstätigkeit oder auch deine und da, wo wir studiert haben und so weiter, haben wir unser Netzwerk. Punkt. So, also da werde ich jetzt nicht so viel besser, wenn ich da jetzt nochmal sage, ey, ich habe jemanden von Sony oder Henkel oder der Deutschen Bank da kennengelernt. So hart das klingt, da hat man eigentlich schon immer gute Kontakte rein oder man würde Sachen hören, beziehungsweise Leute auch kennen.
Ja, man kennt jemanden, genau.
Da würde ich, darum geht's ja eigentlich. Am Ende muss einer dir eine Referenz geben. Das ist ja der ganze Trick auch an der WU, dass du eben sehr, sehr genau weißt, wer was kann und du kannst eine wirklich gute Referenz geben und sagen, hey, das kann der Schrezenmeier oder das kann der, dafür hol ihn dafür nicht, weil der Typ ist ballerballer, ne?
Aber wenn mich jemand nachts anrufen würde und fragen würde, kann der Schrezenmeier das, dann würde ich immer sagen, ja.
Das ist doch... Okay, sagen wir mal anders. Okay, jetzt machen wir mal Gedankenexperiment.
Ja, okay, sag mal.
Für welches, also du hast eine Firma, ja. Für welches Problem bin ich die Nummer 1 auf deinem Telefon? Du würdest mich sagen, pass auf, der Typ, den rufe ich an und der kommt her und hilft das. Und für welches Problem, selbst wenn ich der einzige Mensch in deinem Telefonbuch wäre, würdest du sagen, dann mache ich es lieber selber. Der rufe ich den trotzdem nicht an, weil das macht gar keinen Sinn.
Ich beantworte den ersten Teil der Frage offiziell und den zweiten Teil, den machen wir dann offline, oder?
Nein. Jetzt habe ich dir ja schon auf den Elfmeterpunkt gelegt. Das interessiert, das ist eine super Frage. Das habe ich schon ganz
viel gefragt. Aber nur, wenn du das auch beantwortest. Also
ich mache das auch. Ich mache das auch.
So, ich würde dich anrufen, wenn es darum geht, ein Thema 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche so lange zu schütteln, bis da was bei rauskommt. Ja, egal was. Ja.
Okay, weil, geil.
Weil du ein wirklich positiven Sinne ein renitenter Typ bist. So, das finde ich beneidenswert. Ich bin da etwas vorsichtiger und mir fehlt da häufig so ein bisschen die Schupe, wie man so schon sagt. Also ich bin da etwas feinfühliger. Und das ist aber genau das, was man häufig braucht. So, das heißt, da ergänzen wir bei uns sehr gut. Wofür würde ich dich nicht anrufen? Das fällt mir jetzt echt wirklich gar nicht so leicht. Also ich würde dich, glaube ich, nicht anrufen, wenn es darum geht, konstant sozusagen mit gleichbleibender Qualität dasselbe Thema immer wieder zu machen. Für einen ganz langen Zeitraum. Ja.
Okay, das finde ich herausragend gut. So, ich bin perfekt. Ich würde dich immer anrufen. Ich glaube, dass du die. Boah, das ist super. Das ist ja. Also, wer bis hierhin gekommen ist beim Podcast, der hat dann jetzt gleich auch Milcheinschuss, weil hier wird Liebe verteilt.
Ich finde den Teil jetzt gerade auch echt spannend, muss ich sagen. Ja.
Also ich würde dich in jedem Fall anrufen. Also offensichtlich hast du die große Gabe im Bereich M&A und also du schaffst es, Sachen so gut zu simplifizieren, dass daraus ein M&A-Deal gemacht werden kann. Und da bist du und mein Kumpel Geronimo. Ihr seid da aus einem Schlag. Das ist, weil das muss man offensichtlich so machen, weil die Welt ist schon so kompliziert und du schaffst es. Da würde ich immer anrufen. Ich glaube, dass du sozusagen das Verkaufen, also sozusagen das Geld wird da verdient damit, dass du die Firma auch verkaufst und so weiter, das kannst du einfach sehr, sehr gut. Und da hast du einfach so eine, ich glaube, das kannst du auch deswegen so gut, weil du so unaggressiv bei den Leuten rüberkommst. Und dann wollen die mit dir arbeiten und dann sagst du mal, ne, dann machen wir doch jetzt so, ne, und dann machen wir so und dann hast du so drei Zahlen untereinander und dann und am Ende kommt raus, alle verdienen Geld damit und komm, jetzt ist doch logisch, jetzt können wir es irgendwie machen. Das ist eine Riesengabe. Also sozusagen, es wäre schlimm, wenn du ein Banker geworden wärst, weil dann würdest du das so, glaube ich, dann wärst du zynisch geworden. Aber als Unternehmer das zu machen, da hast du, glaube ich, oder das andere Thema da, was wir uns angucken im Bereich Produktion, da hast du so einen ganz einfachen Blick drauf, der aber super fokussiert ist auf, so kriegen wir das verkauft. Das ist super. Ich würde dich nicht anrufen, wenn es darum geht, zum Beispiel so einen Brand-Workshop oder sowas zu machen. Oder irgendwie, wir wollen jetzt eine Brand bauen und so. Und Brand ist mega wichtig, ne? Also verstehe mich da nicht falsch. Ich halte das jetzt nicht für so, ich halte jetzt M&A für nicht viel besser als jetzt, also wenn du mega Brand bauen kannst, guck dir mal Instagram an, da kannst du auch eine Milliardenfirma mitbauen. Also es ist jetzt nicht, ich sag jetzt nicht, das eine ist ein Skill, das scheiße ist. Aber da würde ich dich nicht anrufen. Da würde ich sagen, hol ich mir dein Feedback maximal ein. Aber da würde ich dich sonst nicht anrufen.
Das ist sehr gut erkannt, ja. Das ist das mit den Themen sich auch
so. Ich glaube, das wäre so. Aber das ist natürlich auch beim Track Record leicht. Oh, super. Jetzt guck mal, das ist wie Therapie also
der,
für uns.
Der Mittelteil war echt irgendwie cool gerade. Wollen wir noch über Mobility sprechen? Irgendwie?
Das ist mal, findest du nicht auch, dass das ganz oft dazwischen kommt? Ja, wir haben ja eigentlich so gute Themen und dann sagt einer, oh, jetzt müssen wir Mobility machen. Wir haben noch zwei, drei Themen. Du hast mir eins geschickt, jetzt hast du mir hast mir schon einen vorgelegt. Wir können Ford baut einen ganz billigen E-SUV. Da müssen wir heute nicht drüber reden, aber nochmal, wir haben über Slate geredet für Amazon. Jetzt macht Ford, sagen sie, hey, wir bauen das neue Model T.
Selbe Preisklasse.
Selbe Preisklasse. Deswegen habe ich es mal angebracht, weil wir wieder sozusagen wird in den USA produziert und soll eben ein SUV sein für die, also ne, ein Pickup-Truck für die US, aber eben E und eben in einem Preissegment. Das heißt, das wird nicht aufgegeben. Müssen wir aber, also ich glaube, da kommt in den nächsten Wochen noch so viel News dazu. Das zweite war Cellforce.
Warte, ganz kurz, zu dem Thema noch. Parallel dazu hat Ford gestern announced, dass sie einen ganz einfachen Pickup-Truck auch auf den Markt bringt. Also dass dieses SUV, was du sagst, dieses 30.000 soll ja elektrisch sein. Und die wollen jetzt einen Verbrenner-SUV, selbe Preisklasse, mehr oder weniger baugleich auf den Markt bringen mit einem Motor, der weder einen Turbolader hat, noch vernünftig einspritzt. Also der arbeitet wieder mit Combustion, also wirklich Verbrennung und so weiter, Verpuffung. Und der soll einfach zu warten sein, also das Pharma-Auto. Und der verbraucht einfach mal 18 Liter auf 100 Kilometer. So, das Ding wird parallel eingeführt.
18 Liter auf 100 Kilometer? Wie viel, so ein Hammer, wie viel verbraucht der?
Ja gut, der ist wahrscheinlich bei 35 oder 40, ne?
Ja, der ist 40 oder sowas. Ja. Aber das ist doch interessant, dass das nicht tot zu kriegen ist. Die große Frage ist, also der 18 Liter, da habe ich irgendwie wenig Sorge, dass das verkauft wird in den USA. Bei dem E-SUV, let's see, wie sich das entwickelt. Ja.
Aber Cellforce wollte sagen,
No, also wollte ich nicht, aber das hast du. Guck mal, wir haben jetzt Produktionsliste. Ich wollte nur dokumentieren.
Ich finde das ganz spannend, weil ich habe zufälligerweise und bei Mobility Mavericks hört man ja die Sachen, wenn man genau zuhört, manchmal als erstes. Also wir haben vor einer Woche gesagt,
zum Beispiel bei der
Bahn, genau, dass der Lutz gehen muss letzte Woche und zwei Tage später, tada. Ja.
Das Orakel von Osnabrück hat gesprochen.
Ja. So, wieso haben wir zusammen?
Von nun an werden sich alle CEOs anschnallen und Mobility Mavericks hören, weil sie genau wissen, das Stündlein hat geschlagen, wenn der Michel
weiß ich nicht.
Mit dem Samurai-Schwert durch den Boardroom geht.
Aber was spannend ist, und zwar Porsche hat jetzt announced, sie haben ja eine Batteriefabrik, nennt sich Cellforce, mit irgendwie 286 Mitarbeitern und 200 davon wollen sie jetzt entlassen, haben sie gestern announced. Nur am selben Tag, am 20. August, war gestern auch, hat Porsche parallel announced, dass sie investiert haben in ein, Batterieunternehmen in den USA. Und zwar eine Firma, Group 14 heißt die. Und was die machen ist, die haben quasi eine neue Methode für Batterien entwickelt, wo sie die Anode, also es gibt Anode, Kathode in der Batterie, wo sie die Anode. Aktuell wird das häufig mit Graphit genutzt, also einem Kohlenstoffmaterial mit Silizium austauschen. Silizium ist am Ende des Tages Sand, wenn man so möchte. Und der Clou ist, dass man damit 50% mehr Speicherkapazität in die Batterien reinkriegt. Und das ist deshalb so spannend, weil bei Cellforce der Grund für die Kündigung der Mitarbeiter genannt wird, dass sie es nicht hinbekommen haben, eigene Batterietechnologien so weit zu entwickeln und zu bringen, dass es irgendwie wettbewerbsfähig ist und den Ansprüchen von Porsche genügt. Mit dem Investment in die Group 14 in den USA haben sie zwei Standorte und in Südkorea wird das Problem quasi gleichzeitig gelöst. Und da sieht man auch häufig, wie so diese Konzerndenke ist, ne? Dass aus einem Bereich wird das Geld rausgezogen, um es in einen anderen Bereich zu investieren. Die Strategie bleibt aber gleich, nämlich eine Batterie zu haben, die im Hochleistungsbereich schnell ladbar ist und schnell und lange Reichweite bietet. So, und am Ende des Tages ändert das nichts an der Strategie von Porsche. Die wollen es nur nicht selber machen, sondern outsourcen das. Und das ist deshalb so interessant, weil das ein weiterer Batteriehersteller in Deutschland ist, der es nicht geschafft hat. Ja.
Ja. Also Cellforce war ein Joint Venture mal, Porsche und Custom Cells, über die haben wir mal vor ein paar Folgen geredet, weil die leider Insolvenz anmelden mussten. Die haben eben so High-Performance-Batterien gebaut, also wiederum Custom Cells, größter Kunde war Lilium, das Luftroboter, Lufttaxi, ja. Wie heißt das, Airtaxi? Nee, wie sagt man dazu?
Ich bin
noch im Urlaubsmodus.
Ja, ist so geil.
Das heißt, das ist so ein Trickle-Down-Effekt. Also 2023, glaube ich, oder letztes Jahr irgendwann hat die Porsche das dann komplett übernommen, Custom Cells, weil man, glaube ich, erstmal auch Reputationsschaden und irgendwie die Risiken da rausnehmen wollte, wenn da die Custom Cells noch mit drin ist. Aber ja, haben das sozusagen das notwendige Funding nicht dazu bekommen. Plus, vielleicht hat man nicht, hat man eben nicht die hunderte Millionen Euro, die es eben braucht, um so eine Gigafactory letztlich hochzuziehen. Die wollte man auch zum jetzigen Zeitpunkt, US-Zölle etc. vermutlich nicht mehr in die Hand nehmen. Dagegen steht dann eben so ein Investment in Group 14. Du hast mir das vor 20 Minuten geschickt, habe ich noch nie gehört davor. Aber ja, das ist exakt genauso, wie du sagst. Also ich glaube, das ist wirklich... Tja, woran hapert das? Weil die Leute, die dort bei Cellforce arbeiten, also das sage ich jetzt einfach mal, weil ich mit ein, zwei Leuten gesprochen habe zu anderen Themen und weil mich das interessiert, wirklich, wirklich schlaue Menschen, die dort arbeiten, die wirklich Ahnung haben von, also Physiker, Chemiker etc., von Batterieproduktion, aber eben, das ist halt unglaublich schwer, weil du auf der einen Seite musst du noch R&D machen, um dorthin zu kommen, und auf der anderen Seite hast du schon so große Kapazitäten überall anders in der Welt, die eine gewisse Qualität schon dir bauen können. Die ist vielleicht nicht so von der Performance, wie das jetzt eine Porsche-Batterie mal sein soll in 5 Jahren, aber die ist schon gut genug jetzt für viele andere Abnehmer. Das heißt, du hast unglaubliche Probleme bei den Preisen. Und die operativen Schwierigkeiten, eine Batterie in Gigafactory zu bauen und bei der Abnahme, ich glaube, die sorgen dann dafür, dass da der Appetit bei Investoren nicht so riesengroß ist. Und ja, Northvolt, jetzt Cellforce, gibt noch ein paar andere. Also es ist kein guter Track Record, Batterietechnologien in Europa zu bauen. Das ist echt, also es ist dramatisch beschissen, muss man echt mal sagen.
Ja, aber was ganz spannend ist, Coach E hat uns ja gesagt, wir sollen quasi auf den Höhepunkt hinarbeiten. Und zwar der Höhepunkt ist ja am Ende des Tages, dass es andere Firmen im Bereich des Batterierecyclings gibt in Deutschland, die gerade ohne Ende Kohle einsammeln. Unter anderem eine Firma in Aachen, nennt sich Voltfunk. Was sie machen, ist, sie nehmen Autobatterien, recyceln die und bauen daraus Batterie-Großspeicher. Und die sind so erfolgreich, dass sie das größte deutsche Batteriewerk jetzt eröffnet haben, in der Nähe von Aachen, und sich vor Aufträgen gar nicht retten können. Also das ist quasi als Technologie wahnsinnig spannend, weil einfach bestehende Technologie genutzt werden kann, um damit was Neues zu schaffen. Und wenn ein Auto nach 10 Jahren ein Elektroauto nach 10 Jahren in Ruhestand geht, ist die Batterie in den meisten Fällen noch mit 80%, sagt man häufig, nutzbar. Dann werden einzelne Teile, einzelne Komponenten werden ausgetauscht. Das wird da getestet, sodass sie wieder bei 100% ist und kann dann noch weitere 15, 20 Jahre genutzt werden, um dann eben halt in Batteriegroßspeichern, zum Beispiel in der Nähe von Photovoltaikparks oder von Windkraftanlagen etc. Dort genutzt werden zu können. Also das ist wiederum ein Trend, der sehr spannend ist. Und da ist Deutschland übrigens auch Weltmarktführer, ne, im Bereich Batterierecycling. So, das ist positiv.
Das ist mega positiv. Jetzt dürfen wir auch nichts mehr sagen.
Aber das.
Über Wolfram können wir ein bisschen mehr reden beim nächsten Mal. Aber ja.
Da gibt es viele. Also, da gibt es Cycle, die machen auch in dem Bereich was. Das gibt so 3, 4, 5 Startups in Deutschland, die wirklich mittlerweile in einer Größenordnung sind. Cycle hat, glaube ich, letztes Jahr 55 Millionen Euro bekommen in einer Series D, um ihre Batterie-Recycling voranzubringen. Also, da ist noch nicht aller Tage Abend, sondern da geht es in die richtige Richtung. Was machst du?
Trotzdem glaube ich, wir müssen unsere eigenen Batterien bauen.
Ist so. Das können wir,
ich glaube trotzdem so. Also und die Frage ist sozusagen, kriegen wir sozusagen diesen Technologietransfer hin über, wie wir schon mal besprochen haben, das halt ein BYD etc., die bauen ja alle Fabriken hier in Europa. Und die haben offensichtlich das Knowledge und das Kapital, dass du über den Weg dich dann letztlich wieder ranrobst. Ich glaube, wir können nicht komplett blank sein bei der Produktion von Batterien. Das funktioniert einfach nicht. Das ist so strategisch. Aber ja, selber haben wir das aus vielen Gründen nicht hinbekommen. Und ich bin immer vorsichtig, weil ich will nicht, dass das nach Häme klingt oder sowas. Also ich finde es geil, dass man das probiert. Aber jeder, der jetzt zu mir kommt als Investor und sagt, ich möchte letztlich eine Gigafactory bauen, da würde ich immer Nein sagen.
Ja, vor allen Dingen nicht, also wenn es staatlich subventioniert ist. Jetzt hat
ja, das nicht. Das
hat, ja. Northvolt braucht nochmal, ich glaube, 300 Millionen Euro deutsche Steuergelder, um die Fabrik abzuwickeln. Wo du sagst, Leute,
um es dann umsonst an Leiten, also mit L-Y-T-E-N weiterzureichen aus den USA. Also ein relativ kleines Startup, die Batterien bauen mit einer anderen Zellchemie. Eisensulfid, glaube ich, machen die, aber glaube ja, also prominent gefundet, aber die haben doch dieses Northvolt-Ding sich jetzt geholt, für ein Apple und ein Ei, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das Setup, also, ja, so geht's halt nicht, aber wie die Chinesen machen, also es gibt schon Vorbilder, ich bin mir halt nur nicht sicher, ob wir dazu bereit sind und dann, ob wir das Kapital dazu finden. Und da habe ich jetzt, also ich meine, ne, wenn eine Porsche das dann nicht, zumindest jetzt hier nicht stemmt, dann muss man sich schon fragen, die ein hochstrategisches Interesse hätten und auch den Atem und auch das Kapital, um das letztlich zu machen, aber dann sagen, hey, das ist einfach unwägbar, dann machen wir es lieber mit jemandem, wo wir einen Anteil kaufen und der macht das für uns und wir kaufen das von dem ab. Tja, das spricht halt Bände.
Ja, top.
Das spricht halt Bände. So, jetzt, oh Gott, jetzt.
Was machst du heute noch an deinem Urlaubstag?
Ich sehe gerade, ist der zweite runtergekommen mit verwuschelten Haaren. Der wollte auch heute einmal Hallo sagen, weil nachdem sein Bruder beim letzten Mal Hallo gesagt hat, ja, dann musste er aber Hallo rüberkommen.
Ja.
Nee, er murmelt gerade. Nee, doch nicht. Also der ist der zweite gerade runtergekommen. Der 15-Jährige, den erwarte ich so, jetzt ist 10 Uhr, den erwarte ich so gegen 12. Und dann werde ich, glaube ich, habe versprochen, Tischtennis zu spielen. Ich will Sport. Heute, oh mein Gott, heute ist Leg Day. Super gut. Okay. Ich darf heute Sport machen. Schön. Ja, ich mache heute meine Beine kaputt.
Good.
Und koche. Und werde an dich denken. Und heute musst du mir mal, sag mir jetzt on air, wann darf ich dich anrufen heute?
15 Uhr wäre perfekt.
15 Uhr, it is Habibi. Dann werde ich dich anrufen und du kriegst einfach volle Breitseite.
Ich mache einen Kuchen.
Das finde ich sehr, sehr gut. Ich sag mal so, mit dieser Podcast wurde produziert mit Liebe aus Pankow und Osnabrück. Ja. Gehabt euch wohl, fahrt viel öffentlichen Nahverkehr und ansonsten wünsche ich allen wirklich ein sehr, sehr gutes Wochenende und bleibt gesund.
Und recycelt eure Batterien. Bis dann.
Und recycelt, ciao, ciao. Und recycelt eure Batterien. Ja. Tschüss. Ciao. Und macht beim Klutschen die Augen zu. Tschüss. Aus. Ende. Schluss. Wir machen jetzt Schluss hier. Max, wo bist du?
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.